Das ist Al Dente Entertainment.
Und ich erinnere, werde nie vergessen, Bildzeitung. Nachteule Nina im Sturzflug war die Überschrift. Sie schafft's nicht. So. War heavy.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Nina Ruge, Teil 2.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
Dies ist der zweite Teil von Lebenslauf unzensiert mit Nina Ruge. In Teil 1 spricht Nina offen über ihre Kindheit in ihrem streng behüteten Elternhaus. Sie beschreibt ihre rebellische Jugend, frühe politische Prägungen, spirituelle Selbstfindung und wie sie über Umwege als Lehrerin den Weg in die Film- und Medienwelt fand. Falls ihr diese Folge verpasst habt, hört sie unbedingt nach. Überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf YouTube. Und jetzt viel Spaß mit Teil 2.
Die Geschichten zu erzählen, wie es dann dazu kam, dass ich wirklich die ersten Sendungen von Rias TV moderiert habe, obwohl ich keine Ahnung von Journalismus hatte, das ist ist auch wieder gespickt mit Zufällen.
Aber doch bitte erzähl. Das ist, also das möchte ich gerne wissen. Das ist
ernsthaft?
Natürlich.
Okay. Ich machte also die ersten Tests. Da ließ mich der Chefreporter erstmal nur das Streiflicht der Süddeutschen Zeitung lesen. So mit Betonung und so. Und dann hat er gesagt, sie lispeln ja. Und ihre Aussprache ist jetzt auch nicht so toll. Also für Moderation sind sie, glaube ich, nicht geeignet. Ich hatte so einen Probevertrag. Habe gesagt, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Mein Onkel war ein sehr bekannter Konzertpianist, Gerhard Puchelt. Und der war verstorben und zu seinen Ehren wurde in der Philharmonie ein Gedenkkonzert gegeben mit einer japanischen Violinistin und Pianistin natürlich, muss ja Piano auch sein. Und ich bin danach mit der Tochter von meinem Onkel, die eine ganz bekannte Violinistin ist, zum Essen gegangen, zum Italiener und den allen, in dem Konzert natürlich aufgetreten sind. Und ich saß neben einer Dame, die Freundin war von der Japanerin. Und Und dann hat er mir gesagt, dass ich nicht richtig spreche und dass ich lispele und so. Guckte die mich an und sagte, ich bin Sprechlehrerin. Wollen wir es mal probieren? Habe ich gesagt, jawohl. Ich kann es vielleicht jetzt nicht so ganz bezahlen. Sagt sie, ja, das sehen wir dann noch. Dann bin ich zu der in ihre winzig kleine Wohnung. Sie war Schauspielerin vom Schillertheater. War aber schon in einem Alter, wo sie kaum noch Auftritte hatte und hat sich dann auf Schauspiel- und Sprechausbildung geworfen und hat mich so toll in kurzer Zeit trainiert, ich selber zu bleiben und keine angelernten Moderationsgesten und Sonstiges zu übernehmen, sondern meine Stimme zu finden, meinen Atem zu finden und mich aber auch technisch zu trainieren. Ich habe also bis heute, jeder, der mich kennt, ich soll irgendeine Tonprobe machen, da du dir doch den Dank durchdacht, den Dido durch den Dolch dort duldet, denkt und dichtet, Turandot träumt, entzückt und deutet Doldenduft. Zu diesem ganzen Reigen, der kleine Hai, habe ich ganz viele Sprüche bis heute auswendig drauf und habe die auch im Auto und so immer trainiert. Und wurde dann noch einmal zu einer Moderationsprobe geladen und dann plötzlich sagten die, wieso? Da war doch gar nichts. Und daraufhin, es war allerdings ein bisschen später, hat die Monika Ogorek, so heißt sie, eine Festanstellung beim Rias bekommen und hat dann alle trainiert. Das war sehr lustig.
Hast du auch mit dem Korken gesprochen und solche Sachen?
Nein. Ich habe aber viele Atemübungen gemacht mit wum, wum, wum. Also schon, was man halt bei einem guten Schauspiellehrer lernen kann und nicht bei einem Moderationstrainer. Das war mein Glück. Die hat gesagt, du, deine Stimme musst du entwickeln und nicht irgendwelche Techniken übernehmen. Ja, und so kam das. Und der zweite Zufall war, dass die ersten Sendungen von Rias TV von dem Moderationspaar, was nicht üblich war in Deutschland, ganz nach amerikanischem Geschmack, moderiert werden sollte. Und Günther Neufeld war also der, der vom NDR kam, Journalistenschule, hatte alles drauf, was man wissen muss. Und mit dem haben wir dann also mehrere Probesendungen gemacht. Und der hat immer im Anschluss gesagt, die Moderation, die du da geschrieben hast, das war ja für die Füße. Und das sind die Grundregeln. Wer wann was wo im Journalismus. Und so. Der hat mich also echt immer auseinandergenommen. Und so habe ich es dann hingekriegt, dass ich die erste Sendung, also die haben sich dann für uns als Paar entschieden, was nicht einfach für mich war, weil in dem Sender wollten natürlich viele auf den Schirm. Und jetzt ist die, die keine Ausbildung hat in Journalismus, steht dann da. Das war natürlich für viele sehr blöd. Das gab dann auch, war halt klar, klassisches Mobbing.
Wie war denn das Verhältnis zu ihm, zu deinem Moderationspartner? Hat sich da was entwickelt? Also man stellt sich natürlich vor, der kommt so ein bisschen mit dem ganzen Nimbus um die Ecke und ja. Der weiß, wo es lang geht oder so. Hat er dich zunächst mal vielleicht nicht so ernst genommen oder wie hat sich das entwickelt? So.
Und du musst dir auch vorstellen, damals, das war 88, da war die Mode so eine Frisur, ja. Ich sah dann aus wie eine Barbie-Puppe und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wie macht man sich denn da zurecht. Ich hatte ein Kostüm von C&A, das hatte ich im Ausverkauf, das war grün und ich hatte ja sonst nichts zum. Dann habe ich immer eine Bluse, das grüne Kostüm und eine zweite Bluse, das habe ich dann immer abgewechselt. Aber die Haare, das war halt das Riesenproblem, die waren dann so toupiert, das sah wirklich aus wie so ein Helm, ja, wie ein Betonhelm. Und er guckte mich dann immer an. Das war halt so. Ich meine, auch die anderen Frauen im deutschen Fernsehen, es gab ja keine Moderatorinnen im Politikwesen. Es waren ja alles Ansagerinnen, sonst gab es ja nichts. Die sahen alle so aus. Ich auch. Und er guckte mich dann immer so an. Und er war halt der Chefmoderator und ich war so die Blondine an seiner Seite. Aber eben, ich wollte es lernen, ja. Und habe dann, ich glaube, ich habe so viel Mist erzählt. Aber das große Glück war halt, dass man uns nur im Osten gesehen hat und nicht im Westen. Und ja, im Grunde keiner meine ersten Schritte gesehen hat. Die Amis waren sehr, sehr tough. Die haben so gesagt, ja, ist okay, wie du das machst, aber du kannst noch was lernen. Also die saßen da auch oft und haben gesagt, so entspricht das unserem amerikanischen Anspruch des Journalismus. Und ich habe wahnsinnig schnell gelernt, weil es mich auch total fasziniert. Das war sehr viel Kommunalpolitik. Aber wir haben natürlich in den Nachrichten, die habe ich ja nicht geschrieben, auf meinem Sofa, die Nachrichten waren erstmal international und viel Berlin. Ich habe aber auch selbst Filmberichte gedreht. Ich habe dann ganz viel Politik-Nachrichten auch geschnitten und selber als Reporterin gearbeitet. Aber als dann das Frühstücksfernsehen kam, das erste Frühstücksfernsehen in Deutschland, das war Anfang, das war auch im Sommer 88 wahrscheinlich, irgendwie sowas, oder im Herbst 88. Kann auch sein, dass Anfang 89 war, I don't know. Haben die wieder gesagt, so, ihr moderiert das. Und das waren dann 3,5 Stunden live, ohne Teleprompter. Und da habe ich das meiste gelernt. Weil du musst so konzentriert sein. Du musst über 3,5 Stunden, hast du zig Leute auf dem Sofa sitzen für Gespräche. Das ist das beste Training, das es nur geben kann. Aber es war halt auch extrem anstrengend. Ich bin um 2 aufgestanden, bin um 3 in den Sender gefahren und lag um 7 wieder im Bett. War eine interessante Zeit. Aber ich habe es toll gefunden.
Ich habe mal ein Praktikum bei CBS This Morning gemacht in den 90ern. Also wo ja das Frühstücksfernsehen hat ja eine ganz andere Bedeutung in Amerika. Das weißt du ja. Sind ja dort die Umsatzträger auch, weil das so viele Leute anschauen. Und eine riesige Redaktion mit Writers und allem, was man sich so vorstellen kann. Bei dir war es wahrscheinlich alles in ein bisschen kleineren Format, könnte ich mir vorstellen.
Ich habe alles selber geschrieben. Völlig klar, nur die Nachrichten, die kamen von der Nachrichtenredaktion. Aber sonst alles andere. Die haben wir immer nur geliefert. Den und den Filmeinspieler haben wir, der endet so und so, hat in etwa den Inhalt. Und den Rest musste ich selber machen. War auch dann für die Vorbereitung war immer ein Riesenrieben. Mhm. Und dann kam es irgendwie schon 1989. Das war dann wieder der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist. Funkausstellung in Berlin. Und in der Woche hatte ich Dienst. Frühstücksfernsehen. Wir haben wochenweise. Ich habe immer eine Woche Filmberichte gemacht und eine Woche Frühstücksfernsehen. Und in der Woche war natürlich das ganze westdeutsche Fernsehen in Berlin. Alle Chefredakteure, alles. Und deshalb sage ich immer, ich bin im Bett entdeckt worden, weil der Chef des Heute-Journal lag morgens im Bett im Hotel, als er das Frühstücksfernsehen gesehen hat. Und er hatte ein Thema, er brauchte eine neue Moderatorin im Heute-Journal für die Nachrichten. Und die Nachrichten bis heute, die Nachrichtenmoderatoren sind verantwortlich für die Auswahl der Nachrichten, schreiben sie selber, präsentieren sie selber. Und er war mit der Besetzung nicht so zufrieden und sah mich da und hat gesagt, rief mich an und sagte, kommen Sie mal nach Mainz, machen Sie mal einen Test. Bin ich also nächste Woche, als ich frei hatte, habe ich mir einen Tag Urlaub genommen, also wo ich eben nicht Frühstücksfernsehen gemacht habe, bin ich dahin geflogen. Und er sagte dann, okay, nächste Woche fangen Sie an. Und ich vom kleinen Rias in diesem Tanker, heute Journal ZDF. Und denkt bitte dran, es war Anfang Oktober 89. Danach fiel die Mauer. Du weißt, was da los war. Ich saß also in einem Novotel in Mainz und habe dann versucht, irgendwie zu überleben in der Nachrichtenauswahl, Nachrichten selber schreiben und präsentieren, was ich alles ja noch nie gemacht hatte. Und ja, machte auch Fehler. Manche haben sich natürlich die Hände gerieben. Aber dann habe ich gesagt, so diese Frisur, das geht nicht mehr. Und dann habe ich mir so eine Banane gesteckt, weil ich nicht wusste, wie ich die Haare hinkriegen könnte. Dann habe ich also immer so eine Grace Kelly Frisur gehabt. Die Leute haben Kommentare geschrieben, es war zum Schreien. Dann fiel die Mauer und ich kann mich dann von eigentlich an nichts mehr erinnern, was irgendwie Privatleben war. Weil ich war eine Woche im Heute-Journal. Da kam ich dann abends so um 22.30 Uhr frühestens raus. Eine Woche war ich in Berlin, habe Frühstücksfernsehen moderiert. Und dann habe ich relativ schnell bei Dreisat angefangen. Das war immer so die Tagesmoderation. Da musstest du die Ansage für das gesamte Programm machen. Hattest aber abends das Hauptinterview. Waren nur 10 Minuten, aber nach der Nachrichtensendung, die hatten auch die Heute-Sendung. Und danach kam das tagespolitische Interview. Das habe ich dann auch immer gemacht. Damit habe ich mich also trainiert in der Interviewführung, weil besser noch und mit anderen Leuten, als ich es beim Frühstücksfernsehen konnte. Aber im Frühstücksfernsehen saßen dann plötzlich auch Gauck und alle auf dem Sofa, weil plötzlich die Mauer fiel. Das war der Wahnsinn. Wir haben viele Außenübertragungen gemacht. Als die D-Mark kam in die DDR und so, da waren wir auf dem Alexanderplatz. Ich kann mich an sonst gar nichts mehr erinnern als all das.
Gab es da Leute, die dich journalistisch gecoacht haben, die dich weitergebracht haben? Weil das ist ja wirklich wie die Jungfrau zum Kind, so kommt es einem vor. Du bist da wirklich halb reingestolpert.
Immer ins kalte Wasser, ja.
Und hast dich dieser Herausforderung immer gestellt, aber trotzdem braucht man ja in der Regel auch Menschen, so wie deine Stimmtrainerin, Schauspieltrainerin, die dann im richtigen Augenblick da sind und einem was beibringen. Gab es diese Person?
Gab es nie. Deshalb bin ich auch, was Frauenförderung angeht, unglaublich engagiert in Sachen Mentoring. Mentoren sind für Frauen das Allerwichtigste, viel wichtiger als Quote. Quote mag in vielen Zusammenhängen auch richtig sein, in manchen Zusammenhängen finde ich sie nicht richtig. Aber vor allem Mentoring, und das hatte ich nicht. Sondern ich hatte mehr oder weniger unterstützende Schlussredakteure, die dann fürs Heute-Journal jeweils an dem Tag verantwortlich waren. Und die haben mir dann relativ früh schon, wenn ich ihnen meine Nachrichten gegeben habe, gesagt, hier, schreib das mal anders. Achtung, und ich musste ja auch die Hintersetzer, hieß das, also ich musste noch die Bilder mit aussuchen mit der Bildredaktion und die Überschriften und sag mal, mach mal was anderes. Und was so eine kleine, ganz schöne Nebengeschichte ist, ich hatte immer einen Assistenten, weil wir hatten ja die Nachrichten kamen ja alle per Ticker. Die musstest du reißen, kamen rausgetickert und ich habe dann immer so Stapel gemacht zu allen Nachrichten und das waren dann in der Zeit der Wende waren das natürlich unendlich viele. Dann auch auszuwählen, was machst du jetzt, was machst du nicht. Ich musste in der Konferenz auch immer vorstellen, was ich machen will. Da gaben die mir auch zum Teil sehr wohlmeinende, manchmal auch etwas giftige Hinweise. Und mein Assistent, der da mitgerissen hat, war Steffen Seibert. Falls du diesen Namen kennst, heute ist er Botschafter in Israel und er war so lange der Pressesprecher.
War ja auch heute schon mal, glaube ich, eine Zeit lang. Und dann war er von der Bundesregierung der Pressesprecher und ja, unglaublich.
Ich war dann auch auf seinem Geburtstag, wir waren wirklich befreundet. Ja, das Steffen und ich im Heute-Journal. Er hatte eine journalistische Ausbildung, er hat mir dann zum Teil auch Tipps gegeben und so. Aber es war wirklich mein Fernsehdirektor in Berlin beim RIAS, der sagte irgendwann, als ich dann ganz ging, weil ich nicht mehr diese drei Sendungen parallel machte, sondern dann die Nachtnachrichtensendung übernahm. Und da habe ich dann, das war meine eigene Sendung, dann habe ich jeden Tag in Wiesbaden, habe ich in Wiesbaden gelebt und jeden Tag in Mainz moderiert. Dann bin ich rausgegangen aus dem RIAS und dann sagte der Direktor zur Verabschiedung, wissen Sie was, zu Ihnen fällt mir nur eins ein, one single stone. Ich habe gesagt, wie bitte? Ein einzelner Stein? Sagt er, ja, was an Ihnen alles abgeprallt ist, kann ich nur sagen, Hut ab. Habe ich gedacht, eigentlich stimmt das. Es war natürlich, hat mich vieles dann auch getroffen und ich habe auch gekämpft, aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Und der dachte so, ja, hat sie ja niemand unterstützt, hat er recht gehabt.
Gab es da einen besonders miesen Augenblick auch mal, wo du vielleicht sogar überlegt hast, ob das noch Sinn macht, das weiterzutun?
Später, als ich die Nachtnachrichtensendung gestartet habe und auch als ich Leute heute gestartet habe. Beide Sendungen waren ja ganz auf mich zugeschnitten und wurden mit einem ziemlichen Pressebohai begleitet. Die Quotenerwartung war hoch und als ich die Nachtnachrichtensendungen gestartet habe, das war 1994, ich war 4 Jahre im Heute-Journal oder fast 5, bin dann selber rausgegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte was Neues machen. Meine Nachfolgerin ist heute Gundula Gause, die ist seitdem an dem Platz. Und damals gab es schon eine Nachtnachrichtensendung, das war die bei RTL und die war immer Mitternacht. Und wir hatten aber keine feste Sendezeit. Wir hatten auch ein ganz kleines Team. Wir hatten keine Redaktionsräume. Ich hatte jeden Tag ein großes tagespolitisches Interview. Aber die Leute haben uns erstmal gar nicht gefunden, weil wir mal um 00:30, mal um 23:30 und mal um 12 Uhr für eine Viertelstunde, 17 Minuten auf Sendung gingen. Und wir erreichten die Quote nicht, die erwartet wurde. Und ich werde nie vergessen, Bild-Zeitung, Nachteule Nina im Sturzflug war die Überschrift, sie schafft's nicht, so, war heavy. Und wir haben einfach weitergemacht. War auch von Seiten innerhalb des Hauses, war es natürlich nicht so schön, was da so zurückkam. Aha, die Nina, die schafft's nicht. Die braucht halt die große Bühne Heute-Journal, um zur Marke zu werden. Ich war damals in gewisser Weise eine Marke. Und wir haben einfach weitergemacht. Und dann kam in der FAZ ein Bericht, seit Nina Ruge, dass die Sendung heute Nacht moderiert, ist die Nacht eine andere, irgendwie sowas. Der war positiv und dann stiegen die Quoten und plötzlich hatte der Erfolg dann doch einige Väter. Und die Sendung wurde dann auch bekannter und es war meine Sendung, es war schön. Und ich lebte dann halt in Wiesbaden und bin morgens um 12:30 war die Sendung, dann war ich um 01:30 im Bett oder so. Habe morgens meinen Sport gemacht und bin dann wieder ein Sender. Habe parallel aber viel Veranstaltungen moderiert, habe Talkshows moderiert, habe eine politische Talkshow bei Dreisat auch moderiert, Ruge 1910, immer sonntags um 19.10 Uhr in Abwechslung mit dem Gerd Ruge und auch dem Helmut Markwort. Es war auch toll, weil ich war halt ein Politik-Junkie. Und dann nach 4 Jahren habe ich mir gesagt, irgendwie will ich jetzt doch mal ein bisschen Privatleben haben. Meine zweite Ehe war geschieden, da war ich gerade dabei. Also wenn du so arbeitest, mein damaliger Mann lebt in Hamburg, schaffst du das nicht. Dann habe ich mir gesagt, so jetzt machst du doch vielleicht mal was, wo du ein bisschen mehr Privatleben hast. Bin zum Intendanten und habe gesagt, sagen Sie, was ist denn mit dem Heute-Journal und Moderation? Und der sagte, Stolte, ja, also so weit sind die Frauen noch nicht. Da gibt es die Sabine Christiansen, aber so weit sind die Frauen jetzt noch nicht. Nee, das traue ich Ihnen nicht zu. Aber wir sind gerade dabei, so ein auch wieder von den Privaten abgeguckt, so eine Nachrichtensendung über Prominente zu entwickeln. Könnten Sie sich das vorstellen? Und dann habe ich gesagt, ja, spannend. Ja, sagt er, hat zwei Haken. Das eine ist, wenn Sie da reingehen, kommen Sie aus dieser Programmfarbe nicht wieder raus. Dann sind Sie Boulevard oder auf jeden Fall Soft-News-Moderatorin. Das müssen Sie wissen. Und Sie müssen nach München, weil wir wollen das in München machen. Habe ich gesagt, München, super. Und das andere habe ich nicht ganz ernst genommen. War aber dann auch so. Und das zum Thema Niederlage oder wirklich hinschmeißen, da kam die ganz große Krise. Weil wir hatten nur ganz wenige Monate Zeit, diese Sendung zu starten. Und der Hintergrund war, dass die Heute-Sendung damals in den Quoten schwächelte. Und der Chefredakteur sagte sich, okay, wir setzen vor die Heute-Sendung, wie bei RTL exklusiv, setzen wir Leute heute, um die Quote nach oben zu ziehen. Die Ruge ist jetzt so erfolgreich da in der Nacht, dann soll sie uns doch die Heute-Sendung
in Audience
nach oben ziehen. Genau. Und wir starteten die Sendung, die war am Anfang auch sicherlich verbesserungsbedürftig. Und wir schafften auf Anhieb nicht die Quote, die von uns erwartet wurde. Gab dann böse Presseartikel und auch der Chefredakteur sprach in der Öffentlichkeit davon, ob die Frau Ruge die richtige Besetzung ist. Die hatten dann Cerno Jubatai als meinen Nachfolger schon gehandelt. Und er hat das auch rausgeposaunt, ist seitdem mein bester Freund. Und wir gingen dann nach Mallorca, weil wir relativ viel so Außenübertragung gemacht haben. Wir haben also eine Woche von Mallorca jeden Tag berichtet. Und dann kam die große Flut in Polen und wir wurden dreimal, obwohl wir fertig produzierte Sendungen hatten, abgesetzt. Und die Bild-Zeitung, jetzt gibt es auch nicht mal mehr Leute heute, die haben das schon abgesetzt. Der Chefredakteur hatte ein Interview gegeben, die Ruge kann es nicht. Und dann hatte ich auch noch eine andere Sendung, die ich geliebt habe, Telezoo. Das war eine ZDF-Sendung aus den Zoos. Die habe ich aufgegeben, weil ich das alles nicht mehr geschafft habe. Dann titelte Bild-Zeitung, jetzt verliert sie auch noch den Telezoo. Und mein damaliger Redaktionsleiter von Leute heute, die meisten waren nicht fest angestellt, die hatten alle Angst, ihren Job zu verlieren, saß dann beim Abendessen, wir saßen alle in einer großen Tafel auf Mallorca und der sagte dann, ja, also das, Nina, das hast du zu verantworten, wenn wir jetzt das nicht schaffen, warst du das, so. Und da bin aufgesprungen ins Hotelzimmer, habe mir gedacht, so, jetzt muss ich erstmal hinlegen. Und wache morgens um 5 auf und denke irgendwie, was ist denn mit dir los? Und gehe ins Bad, gucke in den Spiegel und sehe E.T. Habe einen allergischen Schock gehabt.
Oh Gott.
Die Augen kamen so raus, meine Lippen waren so. Ich sah wirklich aus wie ein Monster. Bin in Pool, es war ein Hotel mit Pool, wir hatten einen Sondertarif. Half gar nichts. Und ich sollte an dem Tag mit der Infantin von spanischen Königshaus ein Interview machen. Und bin zu einem Arzt gegangen, deutschsprachiger, guter Arzt. Der sah mich, sagte, allergischer Schock. Was haben Sie gegessen, etc.? Ich habe gesagt, nix. Sagte, ach so, gegen wen sind Sie allergisch? Und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte gestern ein interessantes Erlebnis. Okay, hier ist Cortison. Die Situation muss geklärt werden, ne? Sonst müssen sie da leider aufhören. Das war sehr cool, der Typ. Und das Gute war, dass der Intendant immer noch Stolte zu der Zeit auf Mallorca war. Der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist. Der las dieses Interview des Chefredakteurs in der Bunten, wo er so mit mir abgerechnet hatte, und sprach mit Menschen, deutschen Gästen in diesem Hotel, die alle sagten, dieser Chefredakteur, das ist ja unmöglich, die Ruge, das kann man so nicht machen. Glück gehabt. Und dann hat mich der Intendant nach Mainz eingeladen, hat gesagt, kommen Sie hier bitte vorbei, wir müssen das jetzt mal klären. Und ich werde dem Chefredakteur sagen, dass er sich nicht mehr negativ über Sie äußern soll und auch keinen Nachfolger ins Spiel bringt. Dann bin ich also nach Mainz. Wir haben uns zusammengesetzt. Er sagte, jetzt haben Sie doch relativ viele Gegner im eigenen Hause. Ich würde mal vorschlagen, wir kürzen Ihnen den Etat massiv. Wir versetzen Sie, die Sendezeit wird verlegt von 7:15, wo Sie verheizt werden, auf 6:15. Und dann können wir es ja noch mal versuchen. Parallel hat mich Dieter Böhnisch angerufen. Das war damals der Bild-Zeitungschef. Ich kannte den gar nicht. Und der sagte, oh, jetzt habe ich gelesen, was wir da über Sie geschrieben haben. Jetzt verliert die auch noch den Telezoo und so. Ist jetzt nicht so easy. Ich kann dir nur eins sagen, habe ich gleich geduzt. Wir kennen uns nicht, ich sage dir mal aus meiner Erfahrung. Gib kein Interview, tauch ab, mach die Sendung weiter. Wenn du jetzt rausspringst, komm, findest du nie wieder zurück. Bist du verbrannt. Mach einfach weiter. Der Intendant hatte ja dann uns die Möglichkeit gegeben, weiterzumachen. Und wir haben einfach weitergemacht. 17:45. Und dann stieg die Quote. Und dann hatten wir in der Jahresübersicht, da gibt es immer so ein Ranking der Nachrichtenredaktion. Welches sind die erfolgreichsten Nachrichtensendungen? Und Leute, heute gehört zu der Nachrichtenredaktion. Die Heute-Sendung an erster Stelle, dann kam Leute heute und dann kam erst das Heute-Journal. Das hat dann aber niemand kommuniziert, das war denen peinlich. Und dann plötzlich hatte dieser Erfolg doch viele Väter, auch im eigenen Hause. Und dann waren wir so das Format, das auch unterstützt wurde. Und das habe ich dann 10 Jahre gemacht. Aber das, du hast mich gefragt nach einer Situation, wo es richtig zur Sache ging und das war so eine.
Sag mal, diese ganzen Schwierigkeiten, die dazugehören, klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber die braucht man doch auch, damit eine Geschichte wirklich gut wird.
Ja, es kommt immer auf die Dosis an. Manchmal war es schon eine Überdosis. Aber um zu wachsen und um zu lernen, was haut dich eigentlich um? Und was brauchst du, um glücklich zu sein? Also du brauchst Entwicklung. Du brauchst die Möglichkeit zu testen, wie viel Stärke hast du? Und wie viel Tiefe darfst du auch entwickeln? Und jetzt habe ich natürlich nur von den Dingen gesprochen, die mir Stärke verliehen haben. Aber die vielen Begegnungen, die vielen Interviews, die vielen Talkshows, die ich moderieren durfte, aber auch Events. Was weiß ich durfte den Dalai Lama in der Münchner Olympiahalle moderieren. Ich durfte mit ihm große Interviews machen, was für mich, mit Desmond Tutu, mit so vielen auch Hollywood-Stars, die wirklich hochspannende Persönlichkeiten sind. Und ich habe so viel erleben dürfen, was mich in Auseinandersetzung mit Werten, mit Politik, mit Wirtschaft in so vielen Bereichen entwickeln half. Das ist ein ganz, ganz tolles Mosaik an Reichtum.
Was sind denn so, ich weiß, es ist schwer, da ein Ranking zu machen, weil du ja sehr viel erlebt, gesprochen und gehört hast. Aber was sind so die Momente, die dir sofort in den Sinn kommen oder in die in Erinnerung kommen, wo du sagst, das waren schon die absoluten Highlights dessen, was Personen angeht, mit denen du zu tun hattest oder Erlebnisse, die du dabei gefühlt hast?
Es waren nicht so sehr die Hollywood-Interviews, weil die sind ja alle genormt. Da bist du im Hotel, sitzt da mit vielen Journalisten auf den Stühlen vor dem Hotelzimmer, wo der Superstar drin sitzt und dann hast du 7 Minuten mit Einlegen der Kassette, damals mit diesem Format noch und mit dem Rausholen der Kassette und dem Guten Tag sagen. Dazu gehört zum Beispiel ein Negativerlebnis mit Anthony Hopkins, der gesagt hat, ich war die Letzte, die Deutschen waren ja immer nicht wichtig in Hollywood, also wir haben immer die letzten Slots bekommen. Und dann sagte der so, hey Baby, was willst denn du? Ich habe gesagt, kleines Interview machen. Weißt du was? Ich habe keine Lust mehr. Tschüss. So aufgestanden gegangen. Solche Sachen habe ich auch erlebt. Also für mich waren schon die längeren Interviews, die ich machen durfte. Und Menschen tiefer begegnen können. Und dazu gehören zum Beispiel auch die Dokumentationen für die katholische Redaktion im ZDF. Wir waren eine Woche lang in Israel. Ich muss da natürlich ganz oft denken, jetzt in diesen Tagen. Waren in den Klöstern, haben die Botschaft des Lichts und der Liebe, der Bibel, des Christentums in dieser extrem aufgeheizten, feindlichen Umgebung leben und wahrnehmen dürfen. Wir haben viel mit Israelis zusammen, auch wenige Palästinenser. Also waren im Sterbehospiz, wo das alles dann gar keine Rolle mehr spielte. Solche Dinge haben mich sehr, sehr berührt, aber viele Sendungen der katholischen Redaktion. Aber auch Begegnungen zum Beispiel mit die Sondersendungen zum Friedensnobelpreis mit Desmond Tutu und Fiennes, Ralph Fiennes, ein Schauspieler, den ich bewundere. Es ist einfach, das sind Möglichkeiten, Begegnungen zu erleben, die, das ist was Besonderes. Auch ich habe viele Konzerte, zum Beispiel mit Pavarotti, mit José Cura, mit José Carreras, mit denen lange Interviews machen dürfen. Große Künstler der klassischen Musik interviewen, ist auch toll. Also ja, es ist so viel. Ich habe keine Ahnung, wie viele ich interviewt habe. Es waren einfach Unmengen spannender Menschen. Übrigens auch, wenn du im Bayerischen Fernsehen habe ich eine Talkshow moderieren dürfen unter vier Augen. Und da habe ich auch immer den Satz gesagt, ich möchte gerne wissen, wie du wurdest, der du bist. Das hast du vorhin auch gesagt.
Wie schön.
Und solche Begegnungen, eine halbe Stunde mit einer Person, haben mich immer ganz besonders fasziniert. Ja.
Zu dir gehört natürlich auch der private Teil. Wie war es denn nach der Begegnung mit dem freien Oberkörper auf der Londoner Bühne, mit dem Aquarius-Sänger? Im Kurzabriss sozusagen, wie hat sich denn die romantische Nina entwickelt?
Die Nina ist einfach so im Entwicklungsprozess der vielen Häutungen geblieben. Ich habe als ersten Mann geheiratet, also ich schon dachte, ich habe also mit Männern alles erlebt. Den Jürgen, den ich mit 17 kennenlernte, den habe ich dann mit 21 geheiratet. Der war 7 Jahre älter als ich und Mathe, Physik.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
In der Kneipe. Ich bin sehr gerne immer abends noch in die Vier Linden zum Beispiel gegangen in Braunschweig. In der Kneipe, glaube ich, habe ich ihn kennengelernt. Und ganz, ganz herzlicher Mensch, ganz bodenständig, mit einer großen Liebe zur Natur. Also die so ein bisschen durchgeknallte Polyfreak-Frau hat diese Sehnsucht, ich habe die in mir gespürt, dass ich eigentlich was ganz anderes auch ersehne. Nicht nur Lenins Thesen zum Parteiaufbau. Und mit dem Jürgen bin ich zusammengezogen. Wir haben dann geheiratet, da war ich 21, weil er sein Examen hatte und irgendwo nach Oldenburg an Gymnasium gekommen wäre. Und wir haben gesagt, nö, das kommt nicht in Frage. Ist doch nur ein Schein. Und Hochzeit macht uns völlig spießig. Haben geheiratet, fanden das dann doch ein bisschen komisch, weil dann doch viel dran hing. Aber wir haben auch keine große Feier gemacht. Aber er konnte dann tatsächlich in Braunschweig bleiben, war dann auch in Wolfsburg Studienrat. Und als ich mich dann so weiterentwickelte und diese große Sehnsucht nach Film und Ausbruch hatte, und er war ganz, ganz stark, er wollte gerne Kinder, er wollte gerne so ein möglichst Naturhaus aus Holz und einen großen Bulli, mit dem man dann ganz Europa erkunden kann, Hunde. Und das hat er auch alles realisiert, aber es passte überhaupt nicht zu meinen Träumen. Und dann habe ich mich von ihm getrennt und habe die Stadt verlassen und habe meinen Job verlassen und habe ganz neu angefangen in Berlin.
Wie ging es da weiter? Du hast ja schon erzählt, es war gar nicht so einfach, da überhaupt noch ein Privatleben zu haben, je mehr du getan hast.
Ja, aber es gibt ja ein Nachtleben in Berlin. Und heute, gesunde Langlebigkeit. Ich weiß heute, dass ich viel längere Regenerationszeiten brauche und die versuche ich mir auch zu nehmen. Während ich damals, ich habe mit 4-5 Stunden Schlaf, bin ich unheimlich gut ausgekommen. Also ich hatte schon Privatleben, aber es war nicht möglich, meinen damaligen Freund zunächst, den habe ich beim RIAS kennengelernt, war Redaktionsleiter von einer sehr innovativen Jugendsendung und ist dann nach Hamburg gegangen zur Premiere und hat dort als Produzent gearbeitet. Und wir haben dann spektakulär geheiratet, für uns spektakulär, in New York auf dem Empire State Building. Und das hat es aber auch nicht gebracht, sondern wir haben uns dann noch sehr auseinandergelebt. Ich in Berlin und auch es war eine sehr politische, ich war ja damals eben wirklich nur Heute-Journal und die ganzen politischen Talkshows etc. Und er hat weiterhin Entertainment gemacht. Wir hatten da auch nicht mehr so wahnsinnig viel Schnittmenge. Und ich bin nach Wiesbaden umgezogen dann für die Sendung die Nachtnachrichtensendung.
Das war so der Schnelldurchlauf sozusagen, ja. Wie es dann lief. Und Leute heute, dort waren wir, wurde ein Erfolgsformat, an das du lange Jahre erfolgreich betreut hast, neben vielen, vielen weiteren Moderationstätigkeiten. Wie und warum ging das zu Ende?
Weil ich das so wollte. Ich habe meinen Mann kennengelernt, kurz nachdem ich Leute heute gestartet hatte und mitten in der größten Krise. als es wirklich darum ging, wird die abgesetzt oder nicht. Und hatte das große Glück, dass das meinen Mann überhaupt nicht interessierte. Und er ging dann aber leider nach einem Jahr nach London und nach Detroit, sodass ich in München dann einfach weitergemacht habe. Obwohl ich damals schon die Idee hatte, hey, also mit dem könntest du dir eine Familie vorstellen. Aber einer, der in London und Detroit und in Kalifornien lebt, das war überhaupt nicht vorstellbar. Und nach 10 Jahren, er kam dann 4 Jahre später zurück nach Deutschland, ging nach Wiesbaden, wurde dann Chef von dem Konzern Linde. Und er lebte in Wiesbaden, ich machte weiter in München. Und wir haben uns dann öfter gesehen am Wochenende. Dann kam er nach München zurück, weil er bestimmte Geschäftsteile verkauft hat. Das ist alles unwichtig. Auf jeden Fall, das Headquarter wurde nach München verlegt. Und dann war es nach 10 Jahren das erste Mal angesagt, dass wir zusammenziehen. Und da habe ich mir gesagt, okay, ich finde es sowieso gut. Ich bin jetzt 50. Ich glaube, wie alt war ich in 2007? Ja, ich war jetzt 51. Und jetzt ist auch gut mit Leute heute, 10 Jahre exakt. Und habe aber für diesen Schritt, es aufzugeben, habe ich echt ein halbes Jahr gebraucht. Weil ich mit der Redaktion mich so gut verstanden habe. Das war eine tolle Familie. Und wir hatten auch so spannende Projekte immer wieder. Aber ich habe mich durchgerungen und habe gesagt, so, jetzt springe ich raus.
Und bist dann wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen, hast du das Genre gewechselt, wurdest Autorin. Du hast ja schon früh begonnen, auch Bücher zu schreiben, so wie ich das gesehen habe. Aber wie kam es dann zu deinem, wie soll man sagen, zu deinem Lead-Thema, das du bis heute so erfolgreich nach außen trägst?
Das war erst 10 Jahre später. 2017 habe ich damit angefangen. 2007 bin ich aus Leute heute ausgestiegen und habe dann noch viele Sendungen gemacht, aber eben nicht mehr täglich live. Und das gab mir eine viel größere Freiheit, auch meinen Mann mal zu begleiten, auch wenn er so selten da war. Aber das war dann auch richtig. Und ich habe mich ganz stark, guck mal, ich war dann schon Mitte 50, Ende 50, da bist du ja im deutschen Fernsehen sowieso out. Die letzte Sendung, die ich gemacht habe, war Unter 4 Augen und die wurde dann auch abgesetzt, auch wegen Altersgründen, bin ich mir relativ sicher. Habe ich dann auch hintenrum gehört. Sabine Sauer und ich waren einfach, mit ihr im Wechsel habe ich das moderiert, waren dann beide um die 60, das wollte man nicht mehr. Bin ich auch nicht sauer, ist halt das Fernsehgeschäft. Und habe dann aber parallel viel, viel mehr noch an Kongressen, an Wirtschaftsveranstaltungen, unglaublich vielen tollen, großen Events moderiert. Und dann durch einen großen Zufall, ich hatte den Forschungspreis in Österreich, in Wien moderiert, von der B&C Privatstiftung jedes Jahr. Da wurden herausragende Forschungsleistungen gewürdigt und im Rande dessen habe ich einen Regenerations- und Stammzellenexperten kennengelernt, der gerade aus Stanford kam und sagte, also, es war 2017, Longevity, das ist der neue Trend, der aus den USA kommt. Und ich dann, hä, was ist denn bitte Longevity, noch nie gehört. Ja, das ist die Zellbiologie des Alterns. Was passiert in unseren Zellen, in unseren Organen, in unserem Stoffwechsel, dass wir alt werden, krank werden und sterben. Und ich dachte, das ist interessant. Und dann sagte er, ja, ich will ein Buch schreiben darüber, aber ich kann nur so wissenschaftlich arbeiten. Und ich hatte selber schon 4 populärwissenschaftliche Bücher zu Medizinthemen mit Experten zusammen geschrieben. Da sagte er, ja, wollen Sie nicht mein Buch schreiben? Da habe ich gesagt, oh ja, das mache ich, finde ich interessant. Hat er mir das alles gegeben, die Struktur und viele Studien. Ich habe ganz, ganz viel so dazu recherchiert, dass das so für einen Normalsterblichen verständlich wird. Und habe mich in das Thema total verknallt. Und noch während ich das Buch schrieb, kam Corona und ich habe alle meine Jobs verloren. Ich weiß noch heute, ein Klack, 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 alle Buchungen, alles weg. Und dann hatte ich Zeit zu schreiben und habe das zweite Buch geschrieben. Also das erste Buch auf Anhieb ein Bestseller, das zweite Buch auf Anhieb ein Bestseller, das dritte Buch auf Anhieb ein Bestseller, das vierte und jetzt das fünfte auch. Ich war halt die Erste, die im deutschsprachigen Markt populär, verständlich, obwohl anspruchsvoll, dieses Thema aufgebracht hat. Zu Beginn von den meisten Journalisten kam immer als erstes die Frage, was haben wir denn davon, wenn wir jetzt alle 150 werden? Das geht ja gar nicht, die Welt wird überbevölkert. Das ist ein Blödsinn. Und jetzt ist es zu einem großen Trendthema geworden, das sehr, sehr viele bedienen.
Ich habe kürzlich diesen tollen Podcast gehört über Peter Thiel. Ich weiß nicht, ob du den auch hören konntest, und habe dabei erfahren, dass er auch ein Treiber dieses Themas war.
Ja, klar. Ja, ist er noch. Mhm,
genau. Aber sag mal, das Thema, logischerweise, das trifft sich ja ganz gut. Man wird selbst älter und beschäftigt sich dann auch mit dem Thema, logischerweise, was man damit tun kann. Was ich gelernt habe anhand deines Podcasts auch und auch der Literatur, dass es gar nicht so sehr darum geht, alt zu werden oder irgendwie 150 zu werden, wie du es gerade beschrieben hast, sondern möglichst lange sich gut und gesund und fit zu fühlen, richtig?
Ja, es geht darum, wenn wir wissen, was da in unseren Zellen alles aus dem Gleichgewicht kommt und welche Steuerungs- und Regenerationsprozesse alle nicht mehr gut funktionieren, dann können wir doch daraus Rückschlüsse ziehen, was wir tun können, um diesen Prozess zu verlangsamen. Das heißt, dass die Alterskrankheiten, die uns dann ins Grab bringen, dass die viel später kommen oder möglichst gar nicht. Natürlich kommen die, aber möglichst viel, viel später kommen. Und das ist bisher, was den aktuellen Forschungsstand betrifft, nur möglich innerhalb der bisherigen Lebensspanne. Das heißt, die durchschnittliche Lebenserwartung weltweit ist 73, in den Industrieländern ungefähr 83. Und innerhalb dieser Lebensspanne, die wir im Augenblick im Schnitt erreichen können, da am Ende des Lebens das Leiden massiv verkürzen. In Deutschland sind es im Augenblick 11 Jahre, die jeder schwer leidet an mindestens einer Alterskrankheit, meistens sind es bis zu 4 gleichzeitig, das zu vermeiden. Und dafür setze ich mich auch ein, dass möglichst viele Menschen verstehen, was man da tun kann. Und das ist eigentlich klassische Präventionsmedizin. Das ist Prävention in den eigenen Händen, unterstützt vom Arzt und von vielen anderen Institutionen, aber auch Informationsquellen.
Eines deiner Bücher heißt ja, Verjüngung ist möglich. Was meinst du damit? Also gibt es praktisch auch Prozesse, die man tatsächlich umkehren kann?
Ja, gibt es. Seit man die epigenetische Uhr hat, die epigenetische Uhr ist eine biologische Uhr. Das ist natürlich keine Uhr, die man am Handgelenk trägt, sondern das ist eine algorithmenbasierte Messmethode der Stoppschilder auf unserer DNA. Und diese Stoppschilder auf der DNA bestimmen, was in unseren Zellen an Eiweißen, Enzymen etc. produziert wird und was nicht. Und diese Stoppschilder verrutschen, wenn wir älter werden, ganz typisch und produzieren dann leider, und das führt dazu, dass wir leider bestimmte wichtige Eiweiße nicht mehr produzieren und andere produzieren, die nicht so toll sind. Ist nicht die einzige Ursache des Alterns, aber ist ein wichtiger Punkt. Und man kann durch bestimmte Lebensstilveränderungen, aber auch durch bestimmte Medikamente. Die erste Studie, die dazu gemacht wurde, war die TRIM-Studie. Da hat man die Thymusdrüse wieder wachsen lassen. Das ist die Drüse hinter dem Brustbein, die unsere Abwehrzellen trainiert. Hat gemessen vorher das biologische Alter, also wie alt bist du im Vergleich zu deinem chronologischen Alter, was im Pass steht, bist du stärker gealtert oder bist du jünger geblieben? Dann hat man diese Therapie gemacht, um die Thymusdrüse wieder wachsen zu lassen, die Immunabwehr stärkt, und hat festgestellt, nach einem Jahr waren die Menschen, die diese Therapie hatten, 2 Jahre jünger, nach dieser epigenetischen Uhr. Also Verjüngung ist möglich.
Es gibt auch diese Blue Zones auch, also diese Städtchen oder Orte weltweit, die man herausgefunden hat, wo der Altersdurchschnitt wesentlich höher ist oder wo die Leute auch insgesamt ein bisschen glücklicher sind. Ist das auch so ein Themenbereich, den du beobachtet hast?
Nach wie vor ist das Thema Blue Zones natürlich ein faszinierendes, und die große Netflix-Doku hat das Ganze nochmal in die breite Öffentlichkeit gebracht. Danach kamen dann die einen oder anderen, die so ein paar Zweifel angemeldet haben und gesagt haben, also wir haben dann mal geguckt, gibt es denn eigentlich Sterbeurkunden, gibt es denn Geburtsurkunden, und das gab es eigentlich alles gar nicht so sehr. Und dann kam noch ein Skandal dazu, dass man gesehen hat, dass da auch Leute mitgezählt wurden, die lebten gar nicht mehr, aber die waren nicht abgemeldet, um Rentenbetrug zu begehen. Aber diesen Effekt, den gibt es, der ist nicht von der Hand zu weisen, dass es zum einen durch bestimmte Gene, also erblich bedingt, Menschen gibt, die zum Beispiel mehrfach ein bestimmtes Krebsschutzgen haben, Die in der Familie tauchen dann nämlich auch viele über 100-Jährige auf, die gesund sind, relativ gesund sind. Das ist häufig ein genetisches Thema, das aber leider nur sehr, sehr selten vorkommt. Und die Lebensstilfaktoren spielen auch eine Rolle. Und die hat man halt in den Blue Zones untersucht und festgestellt, aha, gemüsebasierte Ernährung, bis ins hohe Alter in Bewegung bleiben, nicht verstresst leben, tolle Kontakte haben, emotionale Kontakte in der Gruppe, in der Familie und spirituell unterwegs sein, Bewegung, Essen, Atmung, genügend schlafen, all diese Themen, die jetzt in der Langlebigkeitsforschung auch bis in die Zelle hinein untersucht sind, wie die wirken, die leben diese Menschen zum Teil. Und deshalb sind diese Blue Zones ganz interessant, aber sind nicht der Weisheit letzter Schluss.
Stress ist ein interessanter Hinweis, den du gibst. Das ist auch ein großes Thema, auch in deinem tollen Podcast. Ich muss nochmal sagen, Stay Young. Leute, das lohnt sich, dort reinzuhören, weil jeder dieser Podcasts neu und frisch und anders ist. Also bravo dazu. Über Stress hast du schon des Öfteren gesprochen. Das ist ein Faktor, der völlig unterschätzt wird. So habe ich das verstanden zumindest. Also was die Auswirkungen auf unseren Körper angehen. Du selbst hast, also sorry, liebe Nina, ein richtig stressiges Leben gehabt. Also das, was du jetzt in diesem kurzen Abriss geschildert hast, das war ja, man hat das Gefühl, du hast drei Leben parallel gelebt. Würdest du im Nachhinein etwas ändern wollen, wenn du das könntest, oder dir etwas zurufen wollen in diesen Phasen?
Nö. Ich gehe immer an meine Grenzen und ich bin halt so. Ich habe einen Gentest gemacht übrigens, das fand ich ganz interessant. Der hat ergeben, dass ich einen bestimmten Dopaminstoffwechsel und Serotoninstoffwechsel im Gehirn habe. Kommt jetzt nicht ganz so oft vor, sodass ich auch, wenn ich mich sehr belaste, eigentlich immer guter Laune bin. Das heißt, ich merke es gar nicht, wenn ich körperlich eigentlich müde bin, sondern sage mir, ach, das kannst du jetzt auch noch machen. Da verstehe ich mich jetzt auch ein bisschen besser, warum ich so ticke, wie ich ticke. Es ist vielleicht genetisch bedingt, vielleicht. Ja.
Hattest du da Augenblicke, wo du drüber gegangen bist, weil du es einfach nicht gemerkt hast? Also wo du gemerkt hast,
ja, ich bin schon manchmal, ich kenne Erschöpfung. Ich weiß, was Erschöpfung ist, auf jeden Fall. Und das ist auch etwas, was ich als Zeichen, da möchte ich öfter mal drauf hören. Bin aber jetzt doch mit so viel Leidenschaft in meiner kleinen Firma drin, dass ich bisher meistens sage, nee, das macht sie jetzt auch noch. Das hilft uns jetzt ein bisschen weiter. Wird sich aber hoffentlich bald einrenken.
Ja, also Energie hast du auf jeden Fall genug. Ich muss dich das natürlich fragen. Ich weiß, dass du, wenn du jetzt anfangen würdest, darüber zu sprechen, was man alles tun kann, dann bräuchten wir noch so 3, 4, 5, 6 Stunden. Aber was mich interessieren würde, was sind so deine Favoriten? Was sind so die Dinge, wo du sagst, das mache ich tatsächlich jeden Monat, die 5 Dinge, auf die du besonders achtest, was würdest du da hervorheben wollen?
Ja, ich hätte früher all die Lebensstilfaktoren an erster Stelle genannt, die ich eben schon für die Blue Zones aufgezählt habe. Heute würde ich sagen, es gehört auf jeden Fall die Diagnostik dazu. Das heißt, frühzeitig schon mal einen Gentest machen, den machst du ja nur einmal im Leben, die Gene verändern sich nicht, und schauen, ob du bestimmte Risiken mit dir trägst. Es gibt polygenetische Tests, die sehr preisgünstig sind, also im Verhältnis zu dem, was sie dann auch an Benefit liefern, und die dir sagen, dass, ob du einen bestimmten Herz-Kreislauf-Risiko fährst, ob du ein bestimmtes neurodegeneratives Risiko hast, also Kognition, vieles andere mehr. Damit du einfach frühzeitig schon vorsichtig sein kannst, dich auch entsprechend darauf einstellen kannst, dass du da vielleicht eine Schwachstelle hast. Dann finde ich auch sehr, sehr wichtig, sich tatsächlich regelmäßig zu checken, Blutwerte, und zwar möglichst mit einem Mediziner, der ein bisschen Ahnung hat von dem Thema gesunde Langlebigkeit, weil das sind mehr Blutwerte, als sie im üblichen Check genommen werden. Sich auch mal selber tracken, also mit Wearables wie hier einem Ring oder einem Armband oder einer Uhr, auch zu gucken, wie viel bewege ich mich, wie viele Schritte habe ich, einfach um sich zu sagen, okay, morgen mache ich ein bisschen mehr, wie gut habe ich geschlafen, wie viel Tiefschlaf hatte ich, der so wahnsinnig wertvoll ist. Okay, dann versuche ich mal meinen Schlafrhythmus so umzustellen, dass ich mehr habe und vieles mehr, auch mal meinen Zuckerstoffwechsel zu checken, live, Wie bekommen mir bestimmte Lebensmittel, was die Zuckerpeaks angeht? Und könnte ich die dann vielleicht vermeiden? Also dieses Diagnostik finde ich gut und wichtig und das nicht nur dem Arzt überlassen, sondern sich selber damit auseinandersetzen. Und dann das Thema Ernährung ist eines der wichtigsten. Viele der Dinge weiß man, wissen alle, möglichst wenig rotes Fleisch und schon gar kein hochverarbeitetes wie Wurst und solche Dinge, keine Grillwürstchen, einfach nicht. Keine, so wenig wie möglich kurzkettige Zucker, langkettige Zucker, Ballaststoffe im Gemüse, jede Menge. Ich versuche mich wirklich 80% gemüsebasiert zu ernähren. Viele gute Öle, Pflanzenöle am besten. Ich esse auch manchmal tierische Eiweiße, aber eben kein rotes Fleisch, weil wir halt vieles aufnehmen müssen, was nur im Fleisch drin ist oder in tierischen Produkten. Das kann man aber auch supplementieren und sich dann zu erkundigen, welche Nahrungsergänzungsmittel machen so ab dem 45. Lebensjahr Sinn. Was wird denn so in deinem Körper, was du wirklich im großen Maßstab für deine Stoffwechselgesundheit brauchst, was wird da so abgebaut? Was hast du da nicht mehr genug zur Verfügung? Und dazu gehören Taurin, Spermidin, Kreatin, Coenzym Q10, aber auch NAD+. Und das NAD+ ist nicht bioverfügbar, das also in Vorstufen aufnehmen, Vitamin B3 oder NR oder NMN. Also sowas sich bewusst zu machen, das könnte gut sein. Und dann zu sehen, was ist für dein Immunsystem, gerade wenn du älter wirst, wichtig. Das ist das Vitamin D und das ist die Omega-3-Fettsäure. Davon wirklich genug nehmen. Neueste Studie, 2000 internationale Einheiten Vitamin D3 jeden Tag und 1 Gramm Omega-3-Fettsäuren einer guten Qualität, möglichst algenbasiert pro Tag. Da kannst du dann schon einiges ganz gut machen.
Ich habe jemanden in der Familie, die sehr auf NADH, glaube ich, steht. Wie stehst du dazu?
Kritisch. Die Studien zeigen, dass NADH, egal wie du es verkapselst, so verstoffwechselt wird, dass es nicht ankommt im Blut.
Okay.
Und dass du daraus kein NAD+ baust. Das ist sehr schade.
Und NAD+ ist praktisch eine Weiterentwicklung?
Das, was wir haben wollen.
Okay.
Genau, das ist das Molekül, das du haben willst in deinen Zellkraftwerken, in deinen Mitochondrien. Und um das aufzubauen, das macht dein Körper selber, kannst du NR, NMN oder Vitamin B3 zuführen. Ob dann sehr, sehr viel davon in deinen Mitochondrien, wo du das brauchst, landet, ist bis heute nicht bis ins Letzte erforscht. Dass aber bestimmte Effekte wie Ganggeschwindigkeit, Gehlänge, also wie lange ältere Leute durchhalten etc., durch NR zum Beispiel beeinflusst wird, positiv, das konnte man bisher nachweisen, aber bis in die Zelle hinein noch nicht.
Mhm. Wie wichtig ist denn Gesellschaft, wie Menschlichkeit, Liebe, Humor?
Riesig. Riesig. Ich habe es in meinen Büchern noch nicht drin, weil die Studienlage dazu noch relativ dünn war. Das ändert sich jetzt aber. Und ich möchte ja gerne Bullshit-Filter sein. Also ich möchte gerne wirklich nur das kommunizieren, was auch wissenschaftlich gesichert ist. In diesem Langlebigkeitsmarkt sind jetzt so viele unterwegs, die einfach nur schnelles Geld machen und dir im Himmel ist Jahrmarkt erzählen. Und zu den ganzen mentalen Faktoren gab es nicht so wahnsinnig viele Studien. Jetzt ist das aber schon deutlich anders geworden. Von daher kann man wirklich sagen, das Thema soziale Kontakte, das Thema liebevoll umgehen mit sich selbst und anderen und vor allem auch sinnvolles Tun für andere, Einsamkeit vermeiden, aktives Tun bis ins hohe Alter. Dazu gibt es viele Studien, die zeigen, es macht wirklich unglaublich Sinn.
Dann möchte ich abschließend natürlich noch mal fragen, Nina, wie geht's denn bei dir weiter? Also abgesehen davon, dass du, ich spekuliere jetzt einfach mal, steinalt wirst und wahrscheinlich in den nächsten 15 Jahren unverändert so toll aussiehst wie jetzt. Es ist großartig und es macht einem auch richtig Mut und Hoffnung, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Okay. Aber was sind die nächsten Pläne, die du annimmst? Du hast jetzt gerade ein Buch rausgebracht, glaube ich, Ab morgen jünger, wie wir länger jünger und gesund bleiben. Was ist das Besondere dabei?
Weißt du, die ersten Bücher, die ersten beiden waren die Grundlagen, Zellbiologie des Alters. Was passiert bis in die Zellen hinein? Dann kam Verjüngung ist möglich. Da habe ich mit 20 Experten das nachgewiesen, was wirklich sicher ist oder relativ sicher. Wie können wir gesund älter werden? Ernährung, Bewegung, Schlaf etc. Auch wieder 450 Seiten. Dann habe ich zwei Ernährungsbücher gemacht, weil die Nachfragen so stark waren. Was ist jetzt eine wirklich gute Langlebigkeitsernährung? Und dieses Buch jetzt, Ab morgen jünger, ist sozusagen das Update. Da habe ich all die Studien, die wir heute nach den 6 Jahren haben, das hat sich unglaublich entwickelt, dieses Forschungsfeld, zum Thema Nahrungsergänzungsmittel, zum Thema Hormonersatztherapie für die Frau, so extrem wichtig. Sekundäre Pflanzenstoffe, Polyphenole, also die pflanzlichen Wirkstoffe, was wissen wir heute darüber? Aber auch Impfung, welche Rolle spielt die, um unser Immunsystem zu boostern? Dann aber auch über die Zukunftstherapien. Was kommt da alles? Und das ist wahnsinnig spannend. War jetzt nochmal ein riesiger Kraftakt, weil das Buch hat auch 320 Seiten und es sind 20 Experten drin, weil es ist so komplex, das Thema. Da muss man sich bei Experten absichern, auf jeden Fall. Ich habe mir nie Pläne gemacht. Ja? Der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist. Ich mache das Beste. Gebe mein Bestes und dann ergeben sich die Dinge.
Kann es ein schöneres Schlusswort geben? Ich glaube nicht, außer alles wird gut, aber
nicht von alleine.
Und ich bedanke mich bei dir, Nina, für diese vielen tollen Einblicke, die du uns heute hast gewähren lassen, was dein Leben angeht, deine Karriere angeht, all diese vielen Schichten, die du hast. Ich habe so den Eindruck, du bist jemand, die sich, ob gewollt oder ungewollt, immer wieder neu und selbst erfindet. So kommst du mir vor. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei uns warst.
Dankeschön für diese schöne Plattform, auf die ich mich setzen durfte.
Das war Lebenslauf unzensiert. Host Peter Scheels. Leitung, Produktion und Redaktion Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung, Video und Audio Alexander Meyer. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Voggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Fabian Prager.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.